machen weiter mit dem Jakobusbrief, mit der Predigtreihe durch den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief, das haben wir ja über die Monate hinweg, über die Predigten hinweg immer wieder gemerkt, ist ein sehr, sehr praktischer Brief. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was ich finde, es passt sehr, sehr gut. Glaube und Werke gehören zusammen. Das ist das Ziel von Jakobus in seinem Brief. Ne, genauso wie der Oberkörper und der Unterkörper miteinander zusammengehören, genauso ist es auch mit unserem Glauben. Wir glauben an Jesus Christus und die Bibel macht deutlich, dieser Glaube wird auch sichtbar durch Werke, durch Taten, die wir zur Ehre Gottes tun. Das letzte Mal, wo wir uns mit Jakobus beschäftigt haben, das war vor circa 2 Monaten. Und da haben wir, Mikro ist an, ne? Also irgendwie höre ich mich gar nicht und deshalb bin ich da immer so ein bisschen am Zweifeln. Aber dann klappt es ja. Es kann. Nee, es ist an, aber es leuchtet hier auch schon rot. Ich glaube, der Akku ist gleich leer. Aber dann machen wir das halt anders. Und zwar machen wir es so. Genau, jetzt hört ihr mich auch wahrscheinlich besser, weil ich dachte auch, irgendwie kenne ich das anders. Ja, auf jeden Fall haben wir vor 2 Monaten uns mit dem Jakobusbrief das letzte Mal beschäftigt und da ging es um eine klare Aufforderung, nämlich redet nicht schlecht übereinander. Das war die Aufforderung von Jakobus an uns. Gottes Wort sagt, redet nicht schlecht übereinander. Und ich wüsste zu gerne, wie es euch damit ergangen ist in den letzten 2 Monaten. Ich werde euch jetzt nicht fragen, keine Sorge, aber ich erzähle euch, wie es mir ergangen ist. Selten hat mich so ein Wort Gottes so tief getroffen und mich aufgefordert, Arthur, du musst dein Reden überdenken. Wie redest du über Menschen? Aus welcher Motivation redest du über Menschen? Es ist ja nicht verkehrt, über Menschen zu reden, wenn es der Wahrheit entspricht, aber die Motivation, die sollten wir immer wieder hinterfragen. Rede ich schlecht über jemanden, weil ich ihm Leid zufügen möchte, weil ich möchte, dass er im negativen Licht dargestellt wird, oder rede ich über jemanden die Wahrheit, um vielleicht dann mit der dementsprechenden Person, für diese Person, die gerade vielleicht Schwierigkeiten hat oder was auch immer, zu beten. Die Motivation sollte immer wieder hinterfragt werden. Und wir haben die Predigt geschlossen mit einem Aufruf, nämlich Geschwister der Gemeinde Neues Leben und natürlich alle Gäste und Besucher dieser Gemeinde in Preußisch-Ollendorf, lasst uns füreinander beten, dass der Herr uns hilft, nicht schlecht übereinander zu reden. Ich habe in den letzten 2 Monaten gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, nicht schlecht übereinander zu reden. Und so manches Mal musste ich Buße tun, wo ich gemerkt habe, jetzt hat der Heilige Geist mich angesprochen und gesagt, hey Arthur, das war nicht in Ordnung. Wieso hast du über die und die Person mit einer anderen schlecht geredet? Das war nicht in Ordnung. Ich musste Buße tun über mein Verhalten. Oder der Heilige Geist hat zu mir gesagt, erst heute Morgen wieder, wo der Heilige Geist zu mir gesagt hat, Arthur, du willst jetzt was sagen, aber das ist aus der falschen Motivation, lass es. Und dann durfte ich auch Gott sei Dank solche Situationen erleben, wo ich dann doch gesagt habe, also die Entscheidung getroffen habe, eben nicht über diese Person zu reden, weil die Motivation eine verkehrte war. Ich wollte diese Person dann im negativen Licht darstellen. Nun, heute geht es nicht um das schlechte Reden miteinander, sondern heute geht es um die Zukunftsplanung. Habt ihr heute schon was geplant? Bestimmt, ne? Die einen nicken, die anderen schütteln mit dem Kopf. Wir haben auch heute was geplant und oft laufen unsere Planungen anders. Vielleicht hast du geplant, dass der Gottesdienst um 22:45 zu Ende ist. Ich kann dir sagen, der Gottesdienst wird definitiv nicht um 22:45 zu Ende gehen. Unsere Planungen laufen oft ganz, ganz anders. Und vielleicht hast du schon die nächste Woche geplant, einen Zahnarzttermin, einen Friseurtermin, Termine in Bezug auf die Kinder und so weiter und so fort. Und wir planen ja voraus. Vielleicht habt ihr schon Weihnachtsfeiern geplant mit eurer Verwandtschaft oder mit eurer Familie. Oder vielleicht für nächstes Jahr schon den Urlaub geplant und so weiter. Nun, für viele ist das Planen das A und O. Und ich plane auch sehr gerne, aber manchmal ist es auch anstrengend. Es gibt folgendes Konzept, das wird oft Bibelschülern vorgestellt. Und zwar möchte ich euch das mal vorstellen. Für einen Diener Gottes ist die Zeit so kostbar, dass er jeden Tag eine halbe Stunde fürs Plan investieren sollte. Jede Woche einen ganzen Vormittag, weil die Zeit einfach so kostbar ist. Jeden Monat einen Tag und jedes Jahr ein ganzes Wochenende. Das ist besonders so ein Konzept für Vollzeitler, so wie ich es bin. Wir müssen uns ja selbst organisieren und wir müssen uns wirklich die Zeit gut einplanen, so dass wir effektiv auch dienen können. Und vielleicht fragt ihr euch, ist das nicht übertrieben, so viel Zeit für das Plan zu investieren? Nun, Gottes Wort gibt uns eine Antwort, wie wir planen sollten als Christen im Sinne Gottes. Und ich möchte lesen aus dem Jakobusbrief Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen oder an der PowerPoint mitlesen. Ich lese Jakobus Kapitel 4, 13 bis 17. Gottes Wort sagt: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und wir wollen Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Das ist der Bibeltext, um den es heute geht. Weil er so kurz ist, lese ich ihn gleich noch einmal. Und ich bitte euch, mal genau hinzuhören. Kommen die Menschen, zu denen Jakobus jetzt hier redet, gut weg bei der Bewertung oder nicht gut? Lasst uns noch mal lesen. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen. Wir wollen Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in euren Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Ich glaube, wir alle sind einer Meinung, nämlich, dass die Empfänger dieser Worte nicht gut bei der Bewertung wegkommen. Ne? Jakobus spricht diese Person an. Nun, wer waren diese Personen? Lasst uns zuerst einmal dahin schauen, wer plant hier überhaupt? Wer plant? In Jakobus Kapitel 4, zwei Verse vorher, vor unserem Bibeltext, sagt Jakobus, redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Also er spricht konkret zu Christen, zu Glaubensgeschwistern, so wie wir hier in der Gemeinde. Also Jakobus kritisiert hier gerade Christen, Glaubensgeschwister. Also wir halten fest, wer plant? Das waren zum einen Christen und zum anderen waren es Geschäftsleute. Denn im Vers 13 sagt Jakobus, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Handel treiben und Gewinn machen, machen Geschäftsleute. Also halten wir fest, die Empfänger dieser Worte waren christliche Geschäftsleute. Und dann schauen wir mal, wie sie geplant haben. Ihr werdet merken, sie haben sehr genau und präzise geplant. Ich habe euch das mal so aufgelistet. Der Starttermin ihrer Planung war heute oder morgen. Zum Beispiel heute am 27. September oder spätestens morgen am 28. September. Was wollen sie machen? Verreisen, nämlich in die und die Stadt. Es wird keine explizite Stadt genannt, aber bei uns wäre das zum Beispiel eine Handelsstadt Hamburg. Heute oder morgen werden wir spätestens nach Hamburg reisen und was werden wir dort tun? Oder erstmal, wie lange wollen wir da bleiben? Die Dauer? Ein Jahr. Der Plan war, ein Jahr in Hamburg Handel zu treiben. Das war die Tätigkeit und das Ziel, ist ein gutes Ziel für Geschäftsleute, Gewinn machen. Nicht Verlust, sondern Gewinn machen. Und jetzt die Frage an euch, ist an diesen Dingen irgendetwas Verkehrtes, irgendetwas Verwerfliches, irgendwas, was nicht in Ordnung wäre? Nicht genau. Nicht genau, ne? Ja, Genau, das ist noch nicht ganz so präzise, aber eigentlich ist es doch so, da ist doch nichts Verkehrtes dran. Ich meine, machen wir doch auch manchmal, dass wir uns Pläne machen und so weiter. Also erstmal ist doch daran nichts Verkehrtes. Und trotzdem kritisiert Jakobus diese Menschen. Warum? Was war das Problem? Wir beschäftigen uns zum einen heute mit dem Problem und zum anderen mit der Lösung. Warum bewertet Jakobus die Christen so negativ? Nun, er sagt hier in Vers 13, wohlan nun, die ihr sagt. Also diese Christen, diese christlichen Geschäftsleute, die haben immer und immer wieder darüber gesprochen. Sie haben immer und immer wieder über ihre Planung gesprochen. Und der Text macht deutlich, wir werden da gleich durchgehen, der Text macht deutlich, sie haben so richtig angegeben und haben so richtig geprahlt und gesagt, hey, wir fahren heute oder morgen nach Hamburg und dann werden wir Handel treiben und dann werden wir Gewinn machen und dann haben wir unsere Taschen gefüllt mit Geld und dann können wir vielleicht eine Weltreise machen oder uns einen Pool anschaffen oder ein Haus kaufen oder ein Auto kaufen und so weiter und so fort. Also sie haben so richtig angegeben nach dem Motto, warum nicht zeigen, dass es allen gut geht? Ne, wenn es allen gut geht, kann man das doch ruhig mal zeigen. So, das ist in etwa die Situation. Und Jakobus sagt dann in Vers 14, aber ihr wisst doch gar nicht, was morgen sein wird. So, was war das Problem? Zum einen, sie hatten keine Ahnung bezüglich ihrer Zukunft. Sie wüssten ja gar nicht, was morgen sein wird. Und sie planen für ein ganzes Jahr. Sie planen nicht nur für einen Tag, sie planen für ein ganzes Jahr. Und Jakobus macht ihnen deutlich, ihr plant mit so einer Überzeugung, als ob ihr alles in euren Händen hält. Ihr seid der Herr eures Lebens, ihr habt das Leben im Griff. Und dann macht Jakobus ihnen deutlich, das Leben ist doch so kurz. Haltet euch mal wieder vor Augen, wie kurz das Leben doch ist. Das war der zweite Kritikpunkt. Kein Bewusstsein für die Kürze und die Bedeutungslosigkeit des Lebens. Vers 14 weiter. Jakobus stellt ihnen die Frage, was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Ich würde am liebsten heute so eine Dampfmaschine hier hinbringen. Ich habe leider keine, sonst würde ich es gerne so demonstrieren. Die Dampfmaschine, kurzer Dampf da und dann war es das. Oder jetzt wird es ja wieder kälter und dann, wenn wir etwas aushauchen und so, dann sehen wir kurz den Dampf und dann ist wieder alles vorbei. Und Jakobus gebraucht jetzt dieses Bild, um deutlich zu machen, ey, liebe Leute, liebe Geschäftsleute, ihr plant für ein ganzes Jahr, aber ihr habt doch gar keine Ahnung, wie lange euer Leben geht. Euer Leben ist nur so kurz wie so ein Windhauch, nicht mehr und nicht weniger. Und das möchte Jakobus ihnen vor Augen führen. Und es ist gut für uns Christen, uns das immer wieder vor Augen zu führen, unser Leben ist einfach nur kurz. Ganz, ganz kurz, kann schon morgen zu Ende sein. Und dem König David, dem war das bewusst. Er sagt in Psalm 8, Vers 4 und 5, wenn ich deinen Himmel betrachte, er betet zu Gott, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Bestimmt waren viele von euch schon mal im Flieger unterwegs und dann fliegt man vielleicht über eine Stadt. Und man schaut runter, okay, die Gebäude kann man vielleicht so ein Stück weit erkennen, aber die Menschen gar nicht. So klein ist der Mensch, so klein ist der Mensch, aber oft nehmen wir uns Menschen so wichtig und meinen, alles muss sich um uns drehen. Wir sind der Herr des Lebens. Was ist der Mensch? Was bin ich schon? Diese Perspektive sollten wir immer wieder einnehmen, sonst verfallen wir vielleicht so wie diese Christen in Hochmut. Es waren ja Christen. Aber wir lesen in diesem Bibeltext nichts davon. In ihren ganzen Planungen lesen wir gar nichts davon, dass sie in irgendeiner Art und Weise Gott mit einbezogen haben in ihren Planungen. Sie haben konkrete Pläne für ein ganzes Jahr. Sie wollen Gewinn machen und so weiter. Aber sie beziehen Gott nicht ein in ihre Planung. Und Jakobus kritisiert sie und sagt, hey, ihr seid hochmütig, ihr werdet stolz. Und daraufhin resultierte dann auch die Prahlerei. Er sagt jetzt hier in Vers 16, jetzt aber rühmt ihr euch in euren Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Jakobus macht unmissverständlich klar, wenn ihr anfangt anzugeben, stolz zu sein, hochmütig zu sein, zu prahlen, dann ist das Sünde, das ist böse. In Sprüche Kapitel 27 in Vers 2 steht, ein anderer soll dich rühmen, nicht du selbst, sondern ein anderer soll dich rühmen, nicht dein eigener Mund. Ein Fremder und nicht deine eigenen Lippen. Was hat dieser Text uns zu sagen? Nun, vielleicht denkst du, alles, was ich habe, mein Erfolg auf der Arbeit, mein Wohlstand, vielleicht dein Auto, dein Haus, ja, das habe ich mir selbst erarbeitet. Die Ehe, die vielleicht funktioniert, das habe ich mir selbst erarbeitet. Die Kinder, die gut erzogen sind, die habe ich doch erzogen, das habe ich mir doch erarbeitet. Und wir fangen an zu prahlen und deutlich zu machen, anderen deutlich zu machen, wie gut es wir doch haben und wie gut wir eigentlich sind und so weiter. Und Jakobus macht deutlich und auch Gottes Wort macht deutlich, so sollte es nicht sein. Wir sollten eben nicht prahlen. Der Text macht einen Zusammenhang deutlich in Kapitel 4 oder zuerst 1. Korinther Kapitel 15. Paulus, der hatte die richtige Perspektive und ich wünsche uns, dass wir diese Perspektive einnehmen. Nämlich Paulus sagt, alles oder aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Alles, was ich habe, mein Intellekt, meine Kinder, meine Ehefrau, mein Ehepartner, meine Arbeit, alles, was ich habe, ist einfach alles allein die Gnade Gottes. Ein Geschenk des lebendigen Gottes. Der Text macht deutlich, in Jakobus Kapitel 4 möchte ich ein paar Verse lesen, da ging es in der Gemeinde hoch her. Die Gemeinde, die haben sich teilweise nicht gut miteinander verstanden, und die hatten richtig Streit untereinander. Jakobus sagt in Kapitel 4, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet und neidet also durch Worte und Gedanken und ihr könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und ich kann mir gut vorstellen, diese reichen Christen in dieser Gemeinde, die haben richtig geprahlt und auch vor den Armen in der Gemeinde deutlich gemacht, hey, uns geht's gut und wir fahren dahin in den Urlaub und wir leisten uns dieses oder jenes, uns geht's einfach so gut. Und die Armen, die vielleicht nicht mal wussten, wie sie ihre Familie ernähren sollten, wie sie den nächsten Tag überleben sollten und so weiter, in ihnen stieg vielleicht Neid auf. Und so kam es zu Streit. Und es kam dazu, dass sie sich nicht mehr miteinander verstanden. Gerade Prahlerei kann ganz schnell ein Grund sein, der in Streit führt. Und wir sollten uns davor hüten, anzufangen zu prahlen mit dem, was wir haben oder wer wir sind. Das ist böse, sagt Jakobus. Das ist letzten Endes eine Sünde. Nimm diese Haltung ein, alles, was ich habe und alles, was ich bin und alles, was meine Familie ist und alles, was ich besitze und mein Job und, das ist alles ein Geschenk Gottes. Einzig und allein die Gnade Gottes, die Gott dir zugeteilt hat. Egal, ob du eine funktionierende Ehe hast, gut erzogene Kinder und so weiter und so fort. Es ist ein Geschenk Gottes und wir sollten diesen Blick dafür haben und nicht anfangen zu prahlen. Ein letztes, was noch zu dem Problem gehörte bei diesen Empfängern dieser Worte, den Christen, war der Egoismus. Jakobus sagt in Vers 17, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Oder die neue Genfer Übersetzung übersetzt es so, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Diese Stelle ist einer der bekannten Stellen im Jakobusbrief und vielleicht kennt ihr diese Stelle auch. Und diese Stelle hat mich immer zutiefst herausgefordert und viele Christen wurden dadurch schon durcheinander gebracht. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist Sünde. Ja, mal ganz ehrlich, wir können doch 24 Stunden am Tag, die ganze Zeit, 7 Tage die Woche immer Gutes tun, oder? Ich meine, es fällt euch doch allen immer etwas ein, wo man Gutes tun kann. Mit Finanzen könnten wir doch ständig helfen oder auch durch Tate und in der Nachbarschaft, auf der Arbeit. Überall könnten wir doch die ganze Zeit ständig Gutes tun. Also sündigen wir die ganze Zeit. Ich meine, tut ihr gerade was Gutes? Vielleicht sündigen wir gerade, weil wir nicht das tun, was eigentlich Gott möchte oder so. Was sagt jetzt dieses Wort Gottes aus? Ich glaube nicht, dass Jakobus das meint. Ich glaube, dass Jakobus Folgendes meint, nämlich, wie gehe ich mit der Not um, die mich umgibt, die mir Gott in den Weg stellt. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich ein Gleichnis anbringen, das Jesus selbst erzählt hat, nämlich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das finden wir in Lukas Kapitel 10, ab Vers 30. Und da wird sehr, sehr deutlich, was Jakobus auch meinte mit Jakobus Kapitel 4, Vers 17, nämlich wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Nun, Jesus erzählt dieses Gleichnis und er berichtet Folgendes in Lukas Kapitel 10, Vers 30. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch, ein Jude, den Jesus hier jetzt anspricht, er berichtet von einem Juden, also ein Jude ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Also die Not ist offensichtlich. Da ist ein Jude unterwegs, er war in Jerusalem und geht jetzt Richtung Jericho und er fällt unter der Hand von Straßenräubern. Und die Straßenräuber ziehen ihn aus, sodass er nackt daliegt und sie schlagen ihn halbtot liegen, schlagen ihn halbtot zusammen und lassen ihn dann einfach im Straßengraben liegen. Das ist die Situation. Die Not ist ganz, ganz offensichtlich. Und Jesus sagt dann weiter ab Vers 31, es traf sich aber ein Priester, der dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, also der Priester sah die Not, ging er auf der anderen Seite vorüber. Man könnte jetzt meinen, jawohl, da ist jemand, da ist ein Priester. Glücklicherweise trifft sich da ein Priester und er ist auf derselben Straße unterwegs und er sieht die Not. Er sieht diesen halbtot nackten Juden einfach dort liegen. Er war nicht zu übersehen. Was tut der Priester? Er wechselt die Straßenseite. Und vielleicht hat er noch gemurmelt, oh, denen geht es wirklich schlimm und so viel Blut, dem muss geholfen werden. Die Uhr tickt, keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Die Not ist da, ich sehe die Not, keine Zeit. Nun, Jesus geht weiter. Ebenso kam auch ein Levit, auch ein geistlicher Diener, der Tempeldienst ausgeführt hat in Jerusalem, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Auch hier betont Jesus, auch er sieht ganz genau die Not. Er sieht absolut die Not, die Gott ihm da vor Augen hingelegt hat. Er sieht die Not, was tut er? Auf die Uhr schauen, Straßenseite wechseln, keine Zeit. Keine Zeit, ich habe meine eigenen Pläne. Ich muss doch Handel treiben, ich muss doch dieses und jenes noch erledigen. Nun, die Geschichte geht weiter. Jesus führt eine dritte Person an. Oder zuallererst einmal dieses Gesetz, das Gott uns gegeben hat, das auch eingefügt ist im Jakobusbrief, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und sie tun es gerade nicht. Nicht der Priester, nicht der Levit. Vers 33, ein Samariter. Ich glaube, die Bibelkenner unter uns wissen, die Samariter und die Juden kamen nicht gut miteinander klar. Sie waren Feinde, weil die Samariter einem Mischvolk entstammen. Und dieser Samariter, ein Feind der Juden, kam auf seiner Reise, er war unterwegs auf einer Reise, in seine Nähe. Und als er ihn sah, er sieht die Not, hatte er Erbarmen. Und genau das möchte Jakobus Kapitel 4, Vers 17 aussagen. Wer nun Gutes zu tun weiß und die Not sieht und es nicht tut, für den ist es Sünde. Denn Lukas Kapitel 10, Vers 33 sagt, der Samariter, der war auch unterwegs. Er war auf Reisen, der hatte auch seine Pläne. Und vielleicht wollte er auch Handel treiben und Gewinn machen, denn er war auch reich. Denn das sehen wir auch im nächsten Vers, in Vers 34. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl. Also der hatte Öl dabei, er hatte Wein dabei und er hatte sein eigenes Tier dabei. Er legt ja den Kranken dann auf das eigene Tier, führte ihn in eine Herberge und nahm sich Zeit, er pflegte ihn. Also dieser Samariter, der war vielleicht ein Geschäftsmann, genauso wie die Empfänger des Jakobusbriefes, die Jakobus hier kritisiert. Der war auch auf Reisen, der hatte auch seine Pläne. Der hatte Geld, der hatte Öl, der hatte Wein, der hatte Tiere und so weiter. Und der hatte auch die Finanzen. Wir lesen in Vers 35, und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt 2 Denare. Das sind 2 Tageslöhne, vielleicht vergleichbar so mit 200 Euro heutzutage, und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also er besteht darauf, er kümmert sich drum. Aber merkt ihr, er war auch in Eile. Er musste ja los am nächsten Tag. Er hatte seine Pläne und er sagt, ja, ich muss los, aber verpflege du ihn. und ich werde für die Not aufkommen. Wenn du noch Geld brauchst, ich werde dafür sorgen. Genau die Situation, die Jakobus hier im Jakobusbrief anspricht. Deshalb, es geht nicht darum, dass du auf jeder Straßenseite immer den Papierschnipsel aufhebst und wenn da Glas liegt, alles zu entsorgen und so weiter. Ist auch wichtig und gut, gar keine Frage. Aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, siehst du die Not und wenn du sie siehst, nimmst du sie wahr und hilfst du Menschen mit deinen Möglichkeiten. Hat die Not deines Nächsten für dich Priorität oder haben nur deine selbstsüchtigen Pläne immer Priorität? Ja, aber ich habe Termin, ich muss los. Und dann verhältst du dich wie ein Priester oder ein Levit. Und wir sollten uns ein Beispiel nehmen an diesen Samariter. So ein typisches Beispiel ist doch, wenn man unterwegs ist, vielleicht auch gerade auf dem Weg in den Urlaub oder man hat einen Termin und dann ist doch da ein Auto mit Warnblinker und steht da am Straßenrand. Was mache ich jetzt? Offensichtlich jemand, der vielleicht Hilfe braucht, keine Zeit, einfach weg. Nein, wir sollten auch da immer wieder auf den Heiligen Geist hören. Und wenn Gott es dir aufs Herz legt, du solltest jetzt diesen Menschen in der Not helfen, dann versündigst du dich, wenn du es nicht tust. Ich fand es bezeichnend, wie Jakob es auch gerade gesagt hat im Infoteil. Sie haben die Not gesehen bei diesem Hilfswerk. Gott hat ihnen die Not aufs Herz gelegt und sie würden sich versündigen, wenn sie nicht diese Not wahrnehmen würden. Aber sie haben diese Not gesehen und sie haben angefangen, sich darin zu investieren. Der Heilige Geist wird uns schon leiten. Wenn wir uns leiten lassen, wird der Heilige Geist uns schon aufzeigen, da ist Not. Dann nimm diese Not wahr. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde, sagt uns Gottes Wort. Nun, das war jetzt das Problem. Jetzt kommen wir noch zur Lösung. Und ich finde es so gut, im Jakobusbrief geht es oft um Probleme. Jakobus kritisiert ganz klar und deutlich falsches Verhalten, auch von uns Christen. Aber Gottes Wort zeigt uns auch immer wieder eine Lösung auf. Und jetzt schauen wir uns noch kurz die Lösung an. Wie sollten wir denn planen als Christen? Was ist wichtig und richtig? Und ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, ich habe einen Vers übersprungen. Vers 15. Und das ist die Lösung. Jakobus Kapitel 4. Vers 15, ein ganz bekannter Vers. Stattdessen, sagt Jakobus, solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Und vielleicht kennt ihr diese Redewendung, besonders ja, bei so Christen, die sehr fromm vielleicht rüberkommen wollen, die sagen dann immer so, der Herr will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun. Nun, es ist gut, wenn wir diese Einstellung haben und auch diese Worte weitergeben, es ist gut. Aber es wäre schade, wenn wir es einfach nur als Floskeln nutzen, ne? Und immer wieder einfach nur sagen, ja, wenn der Herr will und wir leben, aber es ist gar nicht so mein. Wir haben schon unsere eigenen Pläne und wir wollen gar nicht, dass Gott in unsere Pläne reinredet und uns vielleicht Not in den Weg stellt. Dann ist es Scheinheiligkeit und heuchlerisch. Man sagt zwar, man bezieht Gott in die Pläne, aber eigentlich tut man es doch gar nicht. Man will es auch gar nicht. Aber mir wurde klar, das ist die Einstellung, die Gott von uns erwartet, bei allen Planungen, dass wir immer diese Einstellung haben, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir dies oder jenes tun. Denn damit machen wir uns deutlich, ich bin zu 100% abhängig von Gott. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das müssen wir uns immer wieder auch als Christen vor Augen malen. Ich bin zu 100% abhängig von Gott. Nun, wie sollen wir richtig planen? Lasst uns da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Zum einen sagt Jakobus, stell dich unter der Herrschaft Gottes. Das ist kein Schreibfehler, sondern einfach ein Wortspiel. Gott ist der Herr und wir sollen uns unter der Herrschaft Gottes stellen. Denn Jakobus sagt, wenn der Herr will. Wer ist unser Herr? Jesus. Das ist die Antwort. Jesus Christus ist unser Herr. Und das wird schon in der Weihnachtsgeschichte deutlich. Da sagen die Engel zu den Hirten in Lukas Kapitel 2, Vers 11, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und da war Jesus ein Baby. Jesus ist Gott. Und Jesus Christus hat die Geschicke dieser Welt in seinen Händen. Und Jesus Christus ist der Herr. Und wenn du an ihn glaubst, dann ist Jesus dein Herr und er will dein Herr sein. Jesus selbst wird beschrieben in der Offenbarung Kapitel 19, Vers 16, da wird Jesus so beschrieben. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Jesus Christus ist der Herr und wir sollten uns unter der Herrschaft des Herrn Jesus stellen, weil er der Herr Jesus Christus ist. Deswegen ist es gut, sich das bewusst zu machen. Ja, ich stelle mich ganz bewusst in meinen Planungen unter der Herrschaft des Herrn Jesus. Das Zweite, wir sollten immer wieder nach Gottes Willen fragen. Denn Jakobus sagt ja, wenn der Herr will. Und deshalb müssen wir uns auskennen im Wort Gottes. Denn das Wort Gottes offenbart uns den Willen Gottes. Und dann kannst du auch verstehen, was Gott wirklich will. Wenn wir uns nicht auskennen im Wort Gottes, kann ich auch sagen, ja, wenn der Herr will und ich lebe, werde ich morgen meinen Nachbarn anlügen. Weil das könnte ja auch der Wille Gottes sein. Aber die Bibel sagt ganz klar, zum Beispiel in Epheser 4, 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Ich kenne den Willen Gottes, also handle ich nach dem Willen Gottes. Wir müssen den Willen Gottes kennen. Und wir haben uns ja schon einige Zeit mit dem Jakobusbrief beschäftigt. Und ich möchte euch nur ganz kurz mal so eine Übersicht geben, was alles der Wille Gottes ist im Rahmen des Jakobusbriefes. Nämlich zum Beispiel, Gott um Weisheit zu bitten, das möchte Gott. Hörer und Täter des Wortes sein, den Nächsten lieben, Witwen und Waisen besuchen, nicht schlecht übereinander reden, die Person nicht ansehen, nicht eifersüchtig und neidisch sein, nicht streiten, schnell zum Hören sein, langsam zum Reden, unter Gott demütigen, dem Teufel widerstehen. Das ist alles der Wille Gottes. Und noch viel mehr, wenn wir die gesamte Bibel betrachten. Und das war das Problem bei den Kaufleuten. Die hatten ihren eigenen Plan und sie haben eben nicht nach dem Willen Gottes gefragt und haben nicht den Willen Gottes mit einbezogen. Aber Gottes Wort sagt, wenn es dir um Weisheit bittet, dann bitte Gott. Gott will dir gerne Weisheit schenken, auch in deinen Planungen. Und in Sprüche 16, Vers 9 steht, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus. Wir haben alle so unsere Planungen, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, am Morgen folgendes Gebet zu beten. Gott, wenn meine Pläne nicht mit deinen Plänen heute übereinstimmen, dann korrigiere meine Pläne, nicht deine Pläne. Wir haben oft unsere Pläne und die stimmen dann nicht ein mit den Plänen Gottes und wir wollen am liebsten, dass Gott seine Pläne ändert, aber nicht, dass wir unsere Pläne abändern. Und du kannst dieses Gebet auch zu deinem Gebet machen. Herr, wenn meine Pläne nicht mit deinen Plänen übereinstimmen, dann korrigiere meine Pläne, weil ich weiß, deine Pläne sind viel, viel besser als meine Pläne. Und wenn wir ehrlich beten, dann kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung wird so manch ein Tag ganz anders laufen, als du ihn geplant hast. Also überlegst dir gut, ob du dieses Gebet auch wirklich beten möchtest. Aber wenn du davon überzeugt bist, dass Gottes Planungen die besten sind, dann fang an, Gott in deinen Planungen mit einzubeziehen. In dieser Weise sollten wir planen. Auch ob das eine Weihnachtsfeier ist oder irgendein Termin oder dein Urlaub. Angelika und ich zum Beispiel handhaben es so, immer wenn wir unseren Urlaub planen, dass wir zuallererst einmal Gott bitten. Wir setzen uns zusammen hin, wir beten und bitten, dass der Heilige Geist uns jetzt leitet, zum Beispiel wenn wir eine Ferienwohnung suchen, dass Gott uns leitet. Im Urlaub, wo wir hinzufahren haben, wie lange wir unterwegs sein sollten und so weiter und so fort. Lasst uns immer Gott einzubeziehen in allen unseren Planungen. Dann fordert uns Gottes Wort auch auf, dass wir es demütig tun, in einer demütigen Haltung, nämlich in dem Wissen, ich weiß noch gar nicht, ob ich morgen überhaupt lebe. Wer von uns weiß überhaupt, dass er diesen Tag überleben wird? Das weiß doch keiner von uns. Und ob wir überhaupt morgen den Tag wieder erleben werden, wissen wir auch nicht. Ich habe mal ein Zitat gelesen und auch gehört. Ich bin so lange unsterblich, wie Gott es will. Und es trifft doch den Nagel auf den Kopf. Wir Menschen, wir leben nur so lange, wie Gott es will. Und wenn Gott sagt, das war's, dann war's das. Und deshalb sollten wir immer in einer demütigen Haltung leben und auch demütig planen. Wir wissen nicht, wie lange wir überhaupt am Leben sind. Und das ist auch gut, um ein Zeugnis für andere zu sein. Vielleicht planst du mit deinen Arbeitskollegen, der ein Nicht-Christ ist, einen Urlaub. Super, mach das. Aber sag auch deinen Arbeitskollegen, ja, ich möchte gerne mit dir unterwegs sein, aber ich weiß nicht, wenn es Gottes Plan ist, dann werde ich mit dir in den Urlaub fahren. Aber ansonsten, ich weiß, ich bin abhängig von Gott. Und so kannst du Zeugnis sein, nämlich deutlich machen, mein Leben liegt in Gottes Hand. Lasst uns in dieser demütigen Haltung sein. Und der letzte Punkt, das Gute tun. Bei allem sollten wir nicht vergessen, bei allen Planungen und so weiter, das Gute zu tun und unseren Nächsten zu lieben wie uns selber. Und Jesus das Steuern unseres Lebens zu übergeben und seine Prioritäten auf unser Leben einzubeziehen und nicht zu meinen, wir wissen es besser. Denn Gott selbst ist der Geber aller guten Gaben. Und damit möchte ich schließen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Und das größte Geschenk und die größte Gabe ist Jesus Christus. Gott hat sein Liebstes, sein Wertvollstes, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt, damit er für uns am Kreuz stirbt. Ihr Lieben, lasst uns unsere Zukunft planen, indem wir Jesus Christus die Herrschaft in unserem Leben übergeben und ihn, den Bestimmer über unser Leben und über unser Plan, sein lassen. Und lasst uns ganz bewusst nach dem Willen Gottes fragen und ihn bitten, dass er uns immer wieder Weisheit gibt, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun und in einer demütigen Haltung zu leben, in dem Bewusstsein, mein Leben ist begrenzt hier auf Erden und ich weiß nicht, wie lange ich überhaupt leben werde. Und bei allem Planen lasst uns nicht vergessen, Gutes zu tun und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und wenn Gott uns Nöte in den Weg legt, dann auch bewusst die Nöte wahrzunehmen und das Gute zu tun, damit wir uns nicht versündigen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir planen im Sinne Gottes. Der Herr segne euch. Amen.